Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
96 Freunde, der Hannover-Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Heute mit einer gemütlichen Zweierrunde. Nur Dennis und ich. Ich sag Hallo. Und was sagt Dennis?
Moin, moin.
Ja, das kommt mir aber sehr hanseatisch vor, mein Lieber. Und man könnte fast denken, dass du in Hamburg wohnst.
Aber das, ja, das ist ja tatsächlich meine zweite Heimat geworden. Seit 2010 bin ich mittlerweile im schönen Hamburg. Aber natürlich, das Herz schlägt weiterhin für Hannover und für 96.
So muss das sein. Und wir haben einiges zu besprechen. Also vielleicht müssen wir es am Anfang erwähnen. Wir sind hier alle nicht in der besten Ausgangslage. Ich bin ein bisschen müde, weil ich eine Frühschicht hatte. Dennis ist in Hamburg, schlimm genug. 96 hat nur 1:1 gegen Greuther Fürth gespielt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich konnte mich eben erst gar nicht mehr so richtig an das Spiel erinnern und auch DAZN hatte auf YouTube keine Zusammenfassung hochgeladen, darum ist es mir schwer gefallen, aber als Dennis mir dann von den Toren nochmal erzählt hatte und gerade das, also das Gegentor, kamen dann die Flashbacks und die posttraumatische Belastungsstörung und das Gegentor war ja wirklich
nicht. Eigentlich hat es ja gereicht, dass ich dir zwei Stichworte zugerufen habe, nämlich Doppelpass und Baccalords.
Da schüttelt es mich. Wollen wir eine kurze Inhaltsangabe zu Beginn dieses Podcasts irgendwie geben?
Wir sprechen über ganz viele spannende Themen. Natürlich das anstehende Spiel gegen den Hamburger SV, kleiner HSV gegen großer HSV, wobei man ja diese Saison gar nicht weiß, wirklich wer klein und wer groß ist. Wir sprechen über den Fall Jatta. Und da werden wir uns auch eindeutig positionieren, so viel kann ich schon mal verraten. Natürlich der Aufreger der Woche in Hannover, die Pressekonferenz mit Martin Kind, Sebastian Kramer und Ralf Nestler darf auch nicht zu kurz kommen. Und aufs Fürth-Spiel schauen wir wirklich nur ganz, ganz kurz zurück, nämlich so viel gibt es dazu gar nicht zu sagen.
Ja, also mein Eindruck war halt vor allem, dass man sämtliche Fortschritte, die man gegen wen gemacht hat, irgendwie direkt wieder aus dem Fenster geschmissen hat, ne?
Ja und nein. Also ich bin ohnehin nicht so euphorisch über das Spiel gegen Wiesbaden gewesen, weil unsere große Schwachstelle, die ich auch schon letzte Woche im Podcast erwähnt hatte, nämlich das Aufbauspiel im Mittelfeld, auch schon gegen Wiesbaden nicht wirklich gut funktioniert hatte. Gegen Wiesbaden hatten wir Glück, dass viel Gutes über die Außen lief und dass dann die Chancen vorne in der Mitte verwandelt wurden. Das hatten wir jetzt gegen Fürth nicht. Und bei Fürth haben wir wirklich wieder unsere Schwachstelle gesehen, die wir eigentlich ja Woche für Woche mittlerweile ansprechen.
Das zentrale Mittelfeld.
Genau, die Mittelfeldzentrale. Ja. Da haben wir, so gern ich die beiden menschlich mag, mit Edgar Pripp und Marvin Baccalords, glaube ich, zwei Spielertypen, die halt vielleicht beide gerade so mittleres Zweitliganiveau haben, sich dann noch relativ ähnlich vom Spielertyp sind und sich anscheinend nicht wirklich gegenseitig hochziehen können. Also sie sind keine perfekte Ergänzung. Wenn ich mal zurückdenke in der Historie, wenn wir einen das Silva Pinto neben einem Manuel Schmiedebach hatten. ja, großartig, oder? Da hatten wir wirklich mit Manuel Schmiedebach eben die Kampfsau, die wirklich alles abgeräumt hat, die sich für keinen Weg zu schade war.
Der aber auch einen Pass spielen konnte, wenn es mal notwendig war.
Das, genau, aber das hat dann eben vor allem auch Pinto gemacht. Ne? Der hatte dieses Auge für den 30 Meter Gefahrpass. Da konnte der aus dem defensiven Mittelfeld einen Pass so spielen, dass direkt eine Torchance entstanden ist und auch im Zweifel selbst mal aufs Tor schießen und ein Tor machen. Und anderes Beispiel, wenn wir noch weiter zurückgehen, für die Älteren hätte ich schon fast gesagt unter uns, wenn ich an Altin Lala und Reime denke oder auch alternativ de Guzman, da hatten wir auch diese Kombination, eben diesen einen Kämpfertyp mit Altin Lala, der wirklich die Gerätsche überall gesetzt hat, wo es nötig war, ähnlich wie Manuel Schmiedebach, und dann mit Reime oder de Guzman jemanden, der vergleichbar mit Pinto war, der einen schönen Pass spielen kann, Torgefahr erzeugen kann, also wirklich, wo sich ein klassischer Blutgrätschen-Sechser mit einem Aufbauspieler-Achter perfekt ergänzt hat. Und bei Prip und Bacalords sehe ich zurzeit leider beides nicht wirklich. Weder die Blutgrätsche, nämlich die hätte Bacalords wirklich mal schön beim Doppelpass von Fürth rausholen können, noch eben den Aufbaupass, der dann mal für Gefahr sorgt. Da muss ich leider sagen, im defensiven Mittelfeld läuft es bei Hannover 96 zurzeit noch nicht rund.
Ja, oder war es doch ein Achter? Da haben wir ja letzte Woche schon ausführlich drüber diskutiert. Ich finde, du tust da Edgar Pripp doch ein wenig Unrecht, denn wenn man ihn jetzt mit Bacalords im Fürth-Spiel vergleicht, dann hat er doch noch deutlich mehr auf die Kette gebracht. Ey, ich weiß, ich bin mittlerweile bekannt als derjenige, der Marvin Bacalords nicht mag, ne? Aber was in dem Spiel, was er sich da geleistet hat, ich weiß auch nicht mehr. Also davor, ich habe mich immer schon beschwert, aber dieses Spiel, Greuther Fürth, das war eine Unverschämtheit von Marvin Bacalords, finde ich.
Zumindest in dieser einen Situation, und das war auch nicht typisch Bacalords.
Also, der hat auch so viele Sachen, der hat Ballverluste und furchtbar schlechte Dribblings und schlechte Pässe und Gott, ey, da ist wirklich gar nichts zusammengelaufen und da wurde er konsequenterweise auch zur Halbzeit rausgenommen. Aber ich habe dich unterbrochen, Dennis.
Ja, das war leider wirklich nicht das beste Spiel von Bacalords. Wir haben ja schon drüber philosophiert vor 2 Wochen, dass man sich auch mal einen Spieler leisten kann, der eben spielerisch nicht auf dem besten Level ist, dafür halt aber kämpferisch und von der Teamansprache wirklich viel rausholt für die Mannschaft. Ich habe damals gesagt, so ein Typ ist der Bacalords. Ja, und jetzt muss man halt beim Spiel gegen Fürth einfach mal sehen, da ist er vor allem bei dieser Torchancenszene wirklich nicht mit gutem Beispiel vorangegangen, dass er erst den Spieler laufen lässt, ihn dann beim Doppelpass aus den Augen verliert, die ganze Zeit über 20, 30 Meter nicht mal an den Gegner rangeht, nicht mal den Körperkontakt sucht. Mhm. Das war, fand ich, auch sehr untypisch für Bacalords.
Ich weiß gar nicht, warum er da auch so in die Mitte gezogen ist, weil die wurde ja abgedeckt durch die anderen Spieler. Er hätte nur mit seinem Gegenspieler, mit Paul Seguin, mitlaufen müssen und hätte dann die Möglichkeit gehabt, im Idealfall den Pass abzufangen. Und wenn er da irgendwie sinnvoll mitläuft und der Pass dann aber so gut gespielt ist, dass er nicht mehr rankommt, so, dann vergibt man ihm das ja auch. Aber wenn er wirklich so kopflos agiert, dann verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ja, wie gesagt, du kennst mich eher noch tendenziell trotz allem als ein Verfechter von Marvin Bacalords, deshalb ich gebe ihm eine Chance gegen den Hamburger SV, dass er seinen Fehler wieder gut macht. Und ich glaube, er ist ja auch so ein Spielertyp, der sich pushen kann, durch eigene Fehler das besser zu machen, der auf jeden Fall Bock hat, motiviert ist. Deshalb freue ich mich eigentlich, eine richtig schöne kämpferische Leistung von ihm gegen den Hamburger SV zu sehen.
Wie hatten dir dann Genki Haraguchi später auf seiner Position quasi gefallen? Weil ich dachte erst, da kommen große Umstellungen, aber ich glaube, das hatte am Ende vom System her dann doch relativ ähnlich ausgesehen, insofern, dass Genki Haraguchi auf die Bacalords-Position gerückt ist, die nur halt anders interpretiert hat. Wie hat er dir gefallen?
Es war tatsächlich einer seiner besseren Spiele, muss ich sagen, für Hannover. Jetzt hat Haraguchi leider auch noch nicht so viele gute Spiele für Hannover in den ein und Vierteljahr gemacht. Deshalb muss man ja leider sagen, die Zahl von der guten Spiele von Haraguchi kann man mehr oder weniger in einer Hand abzählen. Dieses hier gegen Fürth, das gehörte definitiv zu einem dieser besseren Spiele dazu. Und ich habe bei Haraguchi auch immer noch die Hoffnung. Er hat ja bei der Weltmeisterschaft gezeigt vor einem Jahr, was für ein guter Spieler er sein kann, dass er auch Torgefahr am Vorne erzeugen kann. Ich habe immer noch die Hoffnung bei Haraguchi, dass er kein Fehleinkauf war, sondern sich noch entwickelt.
So über 2, 3 Personalien, finde ich, sollten wir nochmal sprechen. Eine davon auf jeden Fall Henrik Weidand. Ey, was für ein Phänomen. Kommt zur Pause rein. Und kurz danach, was war's die 46. Minute oder doch ein bisschen später? Ich muss nochmal nachgucken.
46:30 ungefähr, also anderthalb Minuten nach Wiederanpfiff und nach
zur zweiten Halbzeit. Und macht direkt das Tor, also wirklich Unfassbar.
Ja, ganz stark. Also so ein typischer Mittelstürmer, hat man ja gesehen, ne? Also er schafft es da, sich 1:1 im Strafraum an der Fünferkante durchzusetzen, sich dazu behaupten, gegen den Innenverteidiger und den Ball da irgendwie dreckig über die Linie zu drücken. Fast halt schon so ein bisschen Gerd Müller-Manier oder wenn man bei Hannover 96 eben zurückdenkt, so wie Freddy Bobic früher ja auch irgendwie aus gefühlt keiner Torchance ein Tor gemacht hat. Genau so einer ist Weidand.
Die nächste Personalie, über die ich mit dir sprechen wollte, das war der Linksverteidiger, der Neuzugang, der von Anfang an spielen durfte, Jannes Horn. Ich finde, er hat jetzt nicht die Leistungen auf den Platz gebracht, die es gerechtfertigt hätte, nach dem letzten Spiel Mikko Albanos zu verdrängen, weil Albanos hatte mir gegen Wien viel, viel besser gefallen als Horn gegen Fürth. Ist ein anderer Gegner, klar, aber irgendwie hatte ich bei Albanos das Gefühl, dass das nochmal eine andere Qualität ist als das, was bislang in diesem einen Spiel Jannes Horn zeigen konnte.
Würde ich jetzt auch so unterschreiben. Also ich glaube, Jannes Horn hat noch viel mehr Potenzial, als er tatsächlich beim letzten Spiel gezeigt hat. Und deshalb bin ich jetzt auch gespannt, für wen sich Mirko Slomka beim Spiel gegen Hamburg am Sonntag entscheiden wird. Albanos kennt den Gegner ja mittlerweile auch, hat schon einige Male in den letzten Jahren gegen Hamburg gespielt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Argument ist, wahrscheinlich eher nicht, aber mir hat Albanos gegen Wiesbaden besser gefallen als Horn gegen Fürth.
Ja, dito. Und ganz am Rande, Ron-Robert Zieler hat uns am Ende den Punkt gerettet. Mega starkes Spiel von ihm. Also der scheint langsam wieder auf sein altbekanntes Hannover-Level zurückzufinden, was ja eine sehr positive Nachricht ist. Aber den Fokus wollte ich nochmal legen auf den Einwechselspieler und ebenfalls Neuzugang mit der Nummer 19, Emil Hansson. Der ist dann auch noch reingekommen und hat für ordentlich Bewegung gesorgt und der wirkte auf dem Spielfeld, fand ich auch, ganz anders als die anderen Spieler. Der war agil, der war schnell, der war irgendwie so total dynamisch und da hat sich, finde ich, schon angedeutet, was da noch kommen könnte.
Hat mir auch extrem gut gefallen. Klar, jetzt kann man sagen, eingewechselt. Natürlich muss ein Einwechselspieler auch für Dynamik sorgen, weil er frischer ist als die anderen. Aber bei Hansson hat man wirklich gesehen, dass enorm viel Potenzial in dem Jungen steckt. Und ich freue mich persönlich schon auf den Moment, wenn Hansson gemeinsam mit Teuchert von Anfang an spielen darf. Ich glaube, mit den beiden zusammen auf dem Platz kann das noch richtig Spaß machen.
Ja, hoffen wir drauf beim Spiel gegen den HSV. Vielleicht noch ein letztes Nachwort zu Fürth. Ich habe ja gesagt, ich habe schon wieder alles verdrängt seit dem Fürth-Spiel, aber das war, wer hatte die eklige Aktion ausgepackt, die locker rot hätte sein können? War das Keita Ruel?
Ja, richtig, genau.
Und zwar gegen, hatte er nicht auch irgendwen getroffen, der schon so viele Verletzungen immer? Prip, war das Prip? Und ich glaube, später am gleichen Nachmittag gab es für genau so eine Aktion in der ersten Bundesliga glattrot. Ich habe die Namen und die Teams da jetzt nicht beisammen, aber da hat sich dann doch gezeigt, dass der Schiri in unserem Spiel das vielleicht ein bisschen zu mild bewertet hat. Also ich fand, das war glattrot. Wer so seinen Gegenspieler gefährdet, der darf sich nicht wundern, wenn er vom Platz fliegt. Und da finde ich, hätte der locker auch rot versehen können.
Definitiv wäre gerechtfertigt gewesen. Für mich keine ganz klare rote Karte, weil im allerletzten Moment der Fürther Spieler noch ein bisschen versucht zurückzuziehen. Rot wäre vertretbar gewesen, aber nicht absolut notwendig. Was mir danach allerdings nicht gefallen hat beim Schiedsrichter, dass er dann für jede noch so kleine Aktion eine gelbe Karte gezückt hat. Da hat dann die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gestimmt. Wenn du für so ein hartes Foul, was wirklich an der Grenze zu rot war, dich für gelb entscheidest, dann darfst du danach nicht jede kleine Attacke auch mit gelb versehen. Also entweder du fährst eine harte Linie das Spiel über, gibst für sowas rot und ahndest danach dann auch Nicklichkeiten mit gelb, oder du gibst halt für ein hartes Foul nur die gelbe Karte und verzichtest danach erstmal weitestgehend auf gelbe Karten, soweit möglich. Und da hat die Linie des Schiedsrichters überhaupt nicht gepasst. Insofern, wenn man sieht, für was der Schiri alles noch gelb gegeben hat, hätte es rot sein müssen, ja.
So, jetzt wollte ich eben schon diesen Blog beenden, aber ich wollte dir noch eine Statistik präsentieren. Hannover 96, Ballbesitz 68% für 32. Hannover 96 Schüsse 11, davon Torschüsse 2. Kräuter Fürth Schüsse 17, davon Torschüsse 6. Also Fürth hat aus seinen Möglichkeiten und dem Ballbesitz deutlich mehr gemacht als wir. Und ich habe das Gefühl, Hannover weiß noch nicht so recht, was mit dem eigenen Ballbesitz anzufangen. Wobei wir da natürlich wieder in das Problem der Mittelfeldzentrale reinstoßen.
Es gibt ja ganze Bücher, die über das Thema Ballbesitz im Fußball geschrieben werden. Und meiner Meinung nach ist es sowieso, wird Ballbesitz deutlich überbewertet. Man sieht es
kommt halt drauf an, wie du spielen möchtest, ne?
Ja, natürlich, klar. Also wenn du Pep Guardiolas Truppen hast mit Starspielern, die 50 Millionen Euro und mehr jeder wert sind und dann wirklich was am Ball können, klar, das ist was anderes. Aber zum Beispiel, wenn man sich Jürgen Klopps Mannschaften anguckt, wenn man auch Mirko Slomka erfolgreiche Europatruppe anschaut, die ja wirklich mit wenig Ballbesitz und dieser 10 Sekunden Überfalltaktik die Spiele gewonnen hat, da war es gar nicht wichtig, ob du dann am Ende 20% oder 40% Ballbesitz hattest. Ganz lustig am Rande, ich hatte mir die Ballbesitzstatistiken letzte Saison einmal angeschaut unter Trainer André Breitenreiter. Wir haben tendenziell besser gespielt, erfolgreicher gespielt, die Siege gehabt, wenn wir unter 50% Ballbesitz hatten letzte Saison. Deshalb, Thema Ballbesitz, ich würde es immer gar nicht so hochhängen, wenn man so viel Ballbesitz hat, denn ja, wie man jetzt auch gegen Fürth gesehen hat,
wir haben Ballbesitz. Ihn aber halt in der zweiten Liga und müssen dadurch halt auch was damit anfangen.
Und dann brauchst du aber halt jemanden, der sich auch mal traut, aus der Ferne so einen 25-Meter-Schuss, und da bin ich wieder bei Sergio da Silva Pinto, der sich einfach mal traut, aus 25 Metern raufzuziehen. Wenn du halt den Ballbesitz im Mittelfeld hast, dann solltest du meiner Meinung nach nicht immer nur versuchen, den Ball ins Tor zu tragen, sondern wirklich auch mal aus dem Mittelfeld dann heraus einfach mal abziehen. Und das tun wir leider nicht, vielleicht auch, weil nicht die richtigen Spielertypen da sind, die sich so einen 25-Meter-Schuss mal zutrauen. Ja, also da muss man auf jeden Fall noch feinjustieren, bin ich ganz bei dir.
Oh, Sergio da Silva Pinto ist übrigens der Chef-Scout von Greuther Fürth.
Ja, da hat er wahrscheinlich dann ein paar gute Tipps parat gehabt. Die Spielweise von Mirko Slomka kennt er ja auch noch von früher.
Das würde ich auch sagen. Dann wollen wir später noch auf den HSV schauen. Wir treten nämlich im Volksparkstadion an am Sonntag. Und davor gibt es noch eine wichtige Pressekonferenz zu besprechen. Das machen wir gleich.
Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing. Auf meinsportpodcast.de.
Jetzt kommt ein sehr interessanter Block in diesem Podcast, denn einer von uns beiden hat die Pressekonferenz, über die wir sprechen wollen, gesehen und der andere nicht. Ihr könnt ja mal sehr genau raten, wer hier welchen Part einnimmt. Ja, Dennis, der e.V. und die Profiabteilung, die haben in der vergangenen Woche eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben. Und im Mittelpunkt stand, dass die Zukunft des e.V.s jetzt gesichert wird oder ist, und da gab es einen Deal. Kannst du mir genaueres erzählen?
Ja, am Montag gab es ja eine, ich würde sagen, historische Pressekonferenz. Also ich war sehr begeistert, fast schon euphorisiert danach. Wir hatten auf dem Podium gemeinsam den Geschäftsführer der Profiabteilung Martin Kind plus dem neuen Vereinspräsidenten Sebastian Kramer und Ralf Nessler, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats. Nessler und Kramer sind ja, wie wir beide wissen, zwei der Symbolfiguren der sogenannten früheren Opposition. Und Martin Kind, ja, derjenige, der ganz lange Zeit 50 plus 1 gerne eine Ausnahmegenehmigung haben wollte. Und wir sehen jetzt, dass diese beiden Parteien, die sich bis vor ein paar Monaten noch wirklich spinnefeind waren, gemeinsam einen Vertrag geschlossen haben, den sogenannten Hannover 96 Vertrag. Da geht es um eine Vereinbarung zwischen e.V. und KGaA. Und ich weiß, dass jetzt vielleicht schon der ein oder andere Hörer beim Podcast abschalten wird, weil dieses Thema wirklich sperrig ist und viele es wahrscheinlich auch schon gar nicht mehr hören können. Ich denke, wir sollten doch noch mal ganz kurz bei diesem Thema bleiben. Nämlich dieses Thema Insolvenz, das geisterte ja durch die Medien. Angeblich war der e.V., also der Breitensportverein, kurz vor der Insolvenz. ob das jetzt wirklich so ist oder nicht, dazu gibt es unterschiedliche Ansichtspunkte. Aber de facto war er wirklich in Geldnot. Das liegt daran, dass man sich bei dem neuen Vereinsheim an der Stammestraße offenbar in der Vergangenheit kalkuliert hat. Das liegt daran, dass nicht genügend neue Mitglieder oder nicht so viele Mitglieder beigetreten sind bei Hannover 96, wie man gedacht hatte. Und deshalb war Hannover 96, der Breitensportverein, in Geldnot. Und einige Gehälter konnten sogar schon gar nicht mehr ausgezahlt werden. Und die Frage war jetzt, muss der e.V. tatsächlich irgendwie eventuell sogar in Insolvenz gehen? Beziehungsweise droht es zumindest oder nicht? Und in diesem Hannover 96-Vertrag ist jetzt enthalten, dass der Verein ein Darlehen bekommt zu relativ günstigen Konditionen in ausreichender Höhe. Zudem wird noch geregelt, dass eine gemeinsame Markenrechte GmbH gegründet wird, wo eben beide Seiten, sowohl Breitensportverein als auch Profifußballabteilung, ca. 50% der Beteiligungen haben. Also sprich, dass beide an den Markenrechten zukünftig wirklich die Beteiligungen besitzen. Und weiterhin im Aufsichtsrat der KGaA werden auch zwei Vertreter vom Verein sitzen, die zuvor kein Stimmrecht hatten und jetzt aber Stimmrecht haben. Das heißt, der Verein kann zukünftig in der Profifußballabteilung eben durch diese zwei Vertreter im Aufsichtsrat wesentliche Entscheidungen, wie zum Beispiel die Bestellung und die Abberufung des Geschäftsführers, mitentscheiden. Und erleben wir jetzt wirklich so eine Art Brückenschlag zwischen dem Breitensportverein, dem e.V., und der Profiabteilung, der KGaA.
Man könnte sagen, das wächst wieder ein wenig zusammen.
Genau, richtig. Also um es mal ein bisschen mehr auf den Punkt zu bringen. Wir haben da ja wirklich zwei Parteien gehabt, die sich in den letzten Jahren teilweise feindselig übereinander gestanden haben und gegeneinander gearbeitet haben. Eben die Pro-Verein-Bewegung, wo Kramer und Nestler ja prominente Mitglieder sind, und eben die Profi-Abteilung mit Martin Kind als Vorstandsvorsitzenden. Und diese beiden sind jetzt aufeinander zugegangen und haben gemeinsam einen Vertrag ausgearbeitet. Das ist wirklich verwunderlich, vielleicht auch für den einen oder anderen überraschend, wenn man überlegt, dass es ja teilweise die Idee gab, Martin Kind zu versuchen, ganz herauszudrängen. Und diese beiden Parteien, also lange Rede kurzer Sinn, diese beiden Parteien sitzen jetzt gemeinsam oben und machen gemeinsam einen Vertrag. Ich finde tatsächlich, das ist ein ganz besonderer Moment, der jetzt vielleicht auch die zukünftige Chance für Frieden im hannoverschen 96-Umfeld bietet. Dass man nicht mehr zurückschauen muss, sondern nach vorne schauen kann. Denn was auch ganz klar wurde, die 50+1 Ausnahmegenehmigung, die Martin Kind ja angestrebt hat, das Thema ist jetzt wirklich vom Tisch. Das wird nicht mehr aufkommen. Es geht jetzt nur noch um 50+1 allgemein für die ganze Bundesliga, aber diese Ausnahmegenehmigung, die Martin Kind ja versuchen wollte zu erreichen, ne, das war ja diese Argumentation, 20 Jahre lang erheblich den Verein gefördert zu haben. Dieses Thema ist komplett vom Tisch. Da wird es keine weiteren Vorstöße von Martin Kind mehr geben.
Ja, ich denke daran, wie lange das uns schon beschäftigt hat. Und ich denke an den Stimmungsboykott zurück und wie darunter die Mannschaft dann am Ende auch gelitten hatte und wie das alles über die Jahre hinweg, wie die Fanszene da quasi auseinandergerissen wurde. Denkst du, das ist jetzt tatsächlich vorbei? Und denkst du, dass diese Vereinbarung zwischen den Spitzen von KGaA und Verein sich auch auf die Fans auswirkt und die Gräben dort zuschütten kann?
Das wird vielleicht nicht von heute auf morgen passieren, aber prinzipiell ja, denke ich. Wenn man sich einmal die Worte von Ralf Nestler, dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats, also einem Mitglied, der ja Pro-Verein nahesteht, anhört, wie er tatsächlich Martin Kind dankt und wie er wortwörtlich ihm Respekt zollt dafür, dass er jetzt auf die 50+1 Ausnahmegenehmigung auf den Antrag verzichtet. Das sind Töne, die wir, glaube ich, vor einem halben Jahr noch nicht gehört hätten. Und das überträgt sich dann möglicherweise jetzt auch auf die Fans von 96, die ja auch selbst sehr gespalten sind, leider. Und da sehe ich den Chance für einen wirklich historischen Frieden. Vielleicht nochmal einen Blick zurück sollten wir dann doch nochmal werfen, dieses Thema Insolvenz, dass der Breitensportverein insolvent geht, geisterte ja lange durch die Medien und man macht da natürlich auch jetzt immer Sebastian Kramer als dem Vorsitzenden des Vereins, er steht da jetzt so ein bisschen in schlechtem Licht, teilweise auch in der Berichterstattung stand er da in schlechtem Licht. Sicherlich, er ist der amtierende Vereinspräsident und hat die Dinge dann zurzeit zu verantworten, aber man muss natürlich auch betrachten, der Bau der Stammestraße, wo ja wirklich viele finanzielle Ungereimtheiten aufgetaucht sind, plus eben die Mitgliederzahl, die sich nicht über die Jahre hinweg entwickelt hat, wie gehofft. Das ist kein Thema gewesen, was erst in den letzten 5 Monaten während der Präsidentschaft von Kramer akut wurde. Das gab es auch schon Versäumnisse und ja teilweise eben nicht perfekte Konzepte in den Vorjahren, wo noch ein anderer Vorstand im Verein war. Also denke ich, da müssen auch beide...
Dem Martin Kind vorgesessen hat, diesem Vorstand.
Ganz genau. Das ist sicherlich ein Thema, wo beide sich, ich will da jetzt gar keine Rechnung aufmachen, zu wie viel Prozent für verantwortlich fühlen müssen, aber wo man jetzt nicht nur einseitig dem neuen Vereinsvorstand um Kramer die Schuld in die Schuhe schieben darf. Das ist ein Thema, wo beide Seiten tatsächlich involviert sind.
Es haben sich wenige Leute mit Ruhm bekleckert und damit passt es ja schon wieder sehr gut zu Hannover 96.
Ja, so kann man das vielleicht, wenn man mal die Vergangenheit sieht, so kann man das sehen. Aber dieser Vertrag, um es nochmal zusammenzufassen und zu einem Abschluss zu kommen, bietet jetzt vor allem für die Zukunft die Chance, dass dort die Gräben geschlossen werden. Und ich bin sehr optimistisch, dass das passieren wird. Nämlich gerade dieses Thema 50+1 Ausnahmegenehmigung, was ja in den letzten 1 bis 2 Jahren wirklich die Fans gespalten hat, was das Vereinsumfeld gespalten hat.
Ach, schon
dieses
viel länger.
Thema
schon,
ist schon jetzt viel länger, wirklich vom Tisch. Ja, oder bereits, wenn man mit 2015, wenn man mit dem Stimmungsboykott 2014/2015 einmal anfängt, das war ja der allererste Stimmungsboykott, schon viel länger, da hast du natürlich recht.
Gut, Dennis, da ich jetzt nicht mehr so viel dazu sagen kann, wie gesagt, ich habe mir diese PK noch nicht angeguckt. Ich glaube, du hast ganz gute Argumente geliefert, warum ich es doch tun sollte. Dennis, nun hast du die neue Konstellation auch im Aufsichtsrat und so eben beschrieben. Eine entscheidende Frage ist ja sicherlich, kann denn Martin Kind als Geschäftsführer der Profiabteilung abberufen werden?
Da haben wir jetzt eine ganz spannende Konstellation. Wir haben eine Aufteilung von 2-2, also von 2 Vertretern aus dem Verein und 2 Vertretern von der KGAA, die zukünftig im Aufsichtsrat sind. Dort herrscht also ein Patt gewissermaßen. Man kann sich also nur gemeinschaftlich auf eine Entscheidung einigen. Und in der Pressekonferenz fiel da auch das Wort Konsensvertrag. Also es kann nur im Konsens eine Entscheidung gefällt werden. Das heißt also, man muss sich schon gemeinsam, also beide Seiten, Verein und Profiabteilung, müssen gemeinsam eine Entscheidung fällen, weil eben dieser Patt 2-2 da ist. Das ist dann auch nochmal, finde ich, sehr symbolisch dafür, dass beide Seiten zukünftig zusammenarbeiten müssen.
Wir wollen abschließend nochmal auf das Spiel gegen den HSV blicken. Am Sonntag ist es soweit, dass Nordderby, das Derby, HSV gegen HSV, wer ist der Kleine, wer ist der Große? Der Blick auf die Tabelle sagt, der HSV aus Hamburg ist gerade der Große, aber das kann sich ja noch alles ändern, zum Beispiel im nächsten Spiel. Und wie das gelingen kann, das besprechen wir gleich.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Ein brisantes Nordderby steht an und es geht für Hannover 96 halt auch schon ein wenig darum, nicht den Anschluss zu verpassen. Die beste Gelegenheit, nicht den Anschluss zu verpassen, wäre allerdings ein Sieg gegen den aktuellen Tabellenführer der zweiten Bundesliga. Der HSV unter dem neuen Trainer Dieter Hecking durchaus gut drauf. 4-2 gegen Karlsruhe gewonnen, 1-0 gegen Bochum. Im Pokal ist man ja erst nach Elfmeterschießen weitergekommen, aber immerhin hat man das auch geschafft, können wir nicht von uns behaupten. Nürnberg hat man 4-0 vom Platz gefegt und einzig und alleine das Spiel gegen Darmstadt ist unentschieden ausgegangen. Das ist schon relativ stark, was die Hamburger da gerade auf den Platz bringen, oder Dennis?
Absolut. Da stellt sich wirklich die Frage, großer HSV und kleiner HSV zurzeit leider nicht. Also die Rollen sind eindeutig zugeteilt, obwohl wir ja der Bundesliga-Absteiger sind und nicht Hamburg. Also eigentlich müssten wir der Favorit sein, aber das sind wir zurzeit leider nicht. Dabei haben wir ja gerade den Auswärtsfluch gebrochen, also dieses 30 Spiele Auswärtsfluch-Ding hing ja über uns wie so ein, ja, wie ein Damoklesschwert, und auch die 25 Spiele, die Mirko Slomka in der Fremde nicht gewonnen hatte, waren ja auch nicht viel schöner. Das ist ja jetzt endlich Historie nach dem 3-0 Auswärtssieg gegen Wien Wiesbaden, und jetzt kommt das also das erste Auswärtsspiel, wo man eigentlich unbeschwert befreit aufspielen könnte. Nichtsdestotrotz wird es sicherlich so sein, dass wir eher in der Außenseiterrolle sind und der HSV tatsächlich in der Favoritenrolle. Bevor wir weiter über das Spiel diskutieren, Christian, ich muss noch einmal einsteigen. Du hast gerade das Wort Nordderby benutzt. Kann man sicherlich machen. Für mich ist es eher das Nordduell. Es gibt nur ein Nordderby, meiner Meinung nach, das gegen Peine Ost. Aber natürlich, ich lasse es dir in dem Fall durchgehen. Solange du das Spiel hast, Hannover 96 gegen Wolfsburg, nicht als Nordderby bezeichnest, ist ja alles gut.
Wenn wir es jetzt total technisch machen wollen, dann ich sehe das so, dass Derby gegen, ich sag's einfach, Braunschweig. Das ist quasi so ein Lokalderby, und Nordderby sehe ich eher so weitergefasst, weil Hamburg irgendwie auch noch so weit weg ist, und wer weiß schon, was die da oben alles treiben an der Elbe. Vielleicht machen sie das richtig, was wir falsch machen, denn zwei Spieler, die bei uns vor der Saison längere Zeit im Gespräch waren, die spielen jetzt beim HSV letzten Endes, und zwar Sonny Kittel, der an 40% der HSV-Toren dieser Saison mittlerweile schon beteiligt ist und beim HSV richtig auftrumpfen kann. Und Adrian Fein, der von den Bayern ausgeliehen ist und auf der Position spielt beim HSV, die wir dringend besetzen müssten. Und da auf lockere 100% der bisherigen Spielminuten beim HSV kommt. Ich würde sagen, hätte man Kittel und Fein vor der Saison tatsächlich verpflichten können, dann würde bei uns wahrscheinlich jetzt die Welt auch anders aussehen.
Ja, das würde definitiv so sein. Die beiden Spieler hätten uns brutal weitergeholfen. Sie hatten aber auch ihren Preis, und also was Gehälter angeht auch. Und da konnte der Hamburger SV anscheinend zurzeit mehr bieten.
Eine HSV-Personalie, die in den Medien gerade etwas überpräsent ist, und ich sage überpräsent, weil ich finde, man muss das echt nicht so ausschlachten, ist das Thema Bakary Yatta und ob es sich dabei überhaupt um Bakary Yatta handelt und ob der nicht eigentlich anders heißt und älter ist und was weiß ich nicht alles. Drei Vereine haben schon Protest gegen die Spielwertung bei ihren HSV-Spielen eingelegt, sprich, im schlimmsten Fall würde das dann, ich glaube, 0-3 am Ende gewertet werden. Und das wäre für den HSV natürlich besonders bitter. Fakt ist, Yatta wird weiter eingesetzt. Die ganze Kontroverse ist nicht endgültig geklärt. Und es ist halt immer noch in den Medien und ohne dass sich jetzt allzu viel Neues ergibt. Aber 96 hat zu dem Fall immerhin Stellung bezogen, und zwar auch in Form von Martin Kind. Denn Kind hat gesagt, meine Empfehlung wäre es zurzeit, keinen Protest einzulegen. Wenn man die menschliche Seite betrachtet und an den Spieler denkt, sollten wir keinen Protest einlegen. Was da gerade vor allem mit dem Menschen Bakary Jatta geschieht, ist sehr bedauerlich.
Absolut. Und Mirko Slomka hat das heute auch nochmal unterstrichen. Er hat gesagt, wurde auch auf der Facebook-Seite von Hannover 96 veröffentlicht zum Nachlesen, dass er sich wünschen würde, dass der Fokus auf dem Sportlichen liegt und dass man im Sinne von Sportsgeist sich wirklich nicht von dieser Personalie beeindrucken lässt und von einem Einspruch dort auch Abstand nimmt. Ich finde es brutal, dass wirklich der FC Nürnberg, die mit 4 Gegentoren verloren haben gegen den Hamburger SV, da ja anscheinend am stärksten hinter diesem Einspruch hinterher sind. Wenn man allem glaubt, was in den Medien kursiert, hat Nürnberg sogar einen Mitarbeiter nach Afrika geschickt, What? Um dort zu recherchieren.
Wurde nicht dein nicht, Ernst?
Doch, wirklich.
Nürnberg hat...
Tatsächlich What? Hat Nürnberg jetzt sogar offenbar einen Kronzeugen gefunden. Also sie wollen einen Kronzeugen vorsprechen lassen in diesem Fall. Und angeblich soll der Präsident der senegalesischen Erstligisten Casa Sports Beweise dafür vorbringen können, dass eben Jatta beim HSV nicht die richtige Identität hat, also unter falscher Identität aufläuft. Deshalb unglaublich finde ich das, dass man jetzt sich so sehr darauf stürzt, erst recht, wenn man mit 4 Gegentoren verloren hat. Wenn man schon verliert und das deutlich, dann sollte man das auch sportlich nehmen und sagen, das lag jetzt nicht daran, dass dieser eine Spieler vielleicht da unter einem falschen Namen spielt, sondern das lag daran, dass wir einfach spielerisch zu schlecht waren. Das hätte Nürnberg sagen sollen, meiner Meinung nach. Und genau diese Einstellung wünsche ich mir eigentlich von Hannover 96 auch, dass wir alles versuchen, 3 Punkte sportlich mitzunehmen. Und wenn wir eben Haushof verlieren sollten, dass wir dann auch diese Niederlage akzeptieren. Das wäre mein Wunsch.
Ich bin einigermaßen entsetzt. Ich hatte davon noch gar nicht gehört und wenn das so stimmt, dann ist Nürnberg auf jeden Fall bei mir unten durch. Ich hatte jetzt eh nicht so die große Affinität und alles, ne? Aber das ist assi. Das ist einfach nur richtig, richtig assi.
Wenn es tatsächlich alles so ist, was in den Medien berichtet wird, ja, absolut. Und was ich genauso traurig fand, waren die Pfiffe und die Schmähgesänge, die der Spieler Jatta zuletzt ertragen musste. Für mich auch unter aller Kanone, sich da jetzt auf einen Spieler so negativ zu stürzen und also auch von den Fans, von den gegnerischen Fans. Ich finde einfach, das ist jetzt ein Thema, was dann juristisch geklärt werden muss, aber was man definitiv nicht für solche Aktionen wie Auspfeifen, wie Schmähgesänge ausnutzen sollte. Und ich finde es da sehr gut und lobenswert, das möchte ich hier wirklich einmal ganz deutlich betonen, dass die rote Kurve sich bei Hannover 96 eindeutig positioniert hat und gesagt hat, wir wollen keine Pfiffe, wir werden keine Pfiffe gegen Jatta machen, keine Schmähgesänge, wir halten uns da zurück, wir wünschen ihm menschlich alles Gute und wir akzeptieren, dass das Verfahren schwebend ist und halten uns da als Fans mit jeglicher Aktion gegen Jatta zurück. Genauso sollte es sein.
Dann lass uns nochmal über das Sportliche reden. Denkst du, dass unser neuer Hoffnungsträger Emil Hansson, dass der vielleicht in die Startelf rücken könnte? Weil Jannes Horn hat es ja auch relativ schnell in die Startelf geschafft.
Das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Eine Option ist sicherlich aber auch, Marvin Duksch, Henrik Weidand und Cedric Teucher zu dritt gemeinsam starten zu lassen. Dann würde ich mal sagen, bleibt für Emil Hansson erstmal der Platz auf der Bank, weil wir dann wahrscheinlich mit einem 4-3-1-2 spielen würden. Also Duksch und Weidand vorne als beide Spitzen. Teuchert vielleicht als entweder hängende Spitze oder als Zehner dahinter. Da sind sicherlich viele Varianten denkbar. Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass einer von beiden Teuchert oder Hansson in der Startelf steht. Und vielleicht man es sogar dabei belässt, Weidand erst einmal auf der Bank zu belassen. Ich weiß, diese Aussage ist jetzt etwas unpopulär, gerade auch nach dem tollen Interview, was er gerade im NDR2-Podcast wiedergegeben hat. Weidand ist ein unglaublich sympathischer, menschlicher, toller Mensch, und hat es ja auch in diesem Podcast wunderbar auf den Punkt gebracht, wie er darüber schildert, dass er weiterhin seiner 14 Quadratmeter WG wohnen bleiben möchte und dass es für ihn eine unglaubliche Herausforderung war, jetzt Profispieler zu sein und Autogramme zu schreiben. Nichtsdestotrotz jetzt einmal auf das Spiel bezogen.
Ganz kurz, ich glaube, es gibt kaum einen Spieler in der ersten und zweiten Bundesliga, der so ausgeprägt einen öffentlichen Charakter hat und wo man irgendwie, ja, mit dem man mehr assoziiert als nur Fußball, als Henrik Weidand. Also kaum jemand hat so eine öffentliche Persönlichkeit wie er in der Wahrnehmung, finde ich.
Zu 100%. Ich glaube, er ist der Typ, mit dem man gerne einfach mal ein Bier in der Kneipe trinken würde und sich einfach nur mal persönlich mit ihm unterhalten würde. Gar nicht, um diesen, sage ich mal, diesen Fame zu haben nach dem Motto, hey, ich habe mich mit einem Profispieler auf ein Bier getroffen, sondern einfach, weil man sich menschlich für diesen Spieler, der ja wirklich von diesem Zirkus Profifußball bisher ziemlich unbeeindruckt bleibt, einfach sich mal von menschlicher Seite her auszutauschen.
Aktuell, ich wollte es kurz einschieben, wird übrigens über eine Vertragsverlängerung mit Weidand verhandelt.
Ja, ich hoffe mal ganz stark, dass er bei Hannover 96 bleibt. Er hat sich noch nicht zu 100% festgelegt, aber schon deutliche Sympathien erkennen lassen, dass er sich das vorstellen kann. Ich glaube, jeder Fan im hannoverschen Stadion würde das sofort mitnehmen, die Unterschrift von Weidand. Deshalb, ich drücke die Daumen, dass wir dem Henne dort ein vernünftiges Angebot unterbreiten und würde mich sehr, sehr freuen, wenn er bleibt. Und nochmal, um jetzt zu meinem Eingangsstatement zurückzukommen, warum ich ihn mir trotzdem auf der Bank wünsche gegen den Hamburger SV.
Es hat schon mal funktioniert.
Es hat schon mal wunderbar funktioniert, absolut. Ich sehe Henne einfach als einen Spieler, der mit einer enormen Präsenz reinkommt, wenn er eingewechselt wird, der dann auch noch wirklich mal das Ding drehen kann, falls es gerade mal nicht so gut läuft, der ja wirklich eine unglaubliche körperliche Präsenz reinbringt und die Spieler auch wachrütteln kann. Und das hat man ja beim Spiel gegen Fürth gesehen. Er kommt direkt von der Bank zur Halbzeit rein, macht das Tor, hält sich aber gar nicht lange mit Jubeln auf, sondern winkt einfach nur, schnappt sich den Ball, winkt zu seinen Spielern zu, kommt her, zurück zum Anstoßkreis. Wir müssen weiter Druck machen. Und das ist ja genau diese Einstellung, die man dann vielleicht auch mal in der 46. Minute braucht, wenn es gerade nicht so läuft. Es gibt ja nicht umsonst diesen schönen Hashtag. Du kennst ihn sicherlich, oder?
Henne regelt.
Henne regelt, genau. Nach dem Motto, wenn es nicht läuft, Henne regelt das. Und das hat jetzt schon so oft so gut bei Hannover 96 geklappt, auch in der letzten Saison bereits, wo er ja beim Spiel gegen Werder Bremen ganz am Anfang reinkam, das späte Tor gemacht hat, wo er gegen Schalke reinkam und dann auch direkt ein Tor gemacht hat. Ich glaube tatsächlich, Henrik Weidert ist ein Spieler, der unglaublich stark ist, wenn er von der Bank kommt. Und es tut immer so gut, so einen Spieler auf der Bank sitzen zu haben, in dem Wissen, dass man ihn bringen kann.
Vielleicht sprechen wir noch ganz kurz über einen anderen Stürmer. Das hat jetzt mit dem HSV-Spiel nichts mehr zu tun. Aber abschließend können wir ja, wo die Transferperiode gerade sich dem Ende zuneigt und vor dem nächsten Podcast auch ja beendet sein wird, darüber nochmal kurz sprechen. Sebastian Soto befindet sich laut offizieller Mitteilung von 96 in Verhandlungen mit einem ausländischen Verein und scheint 96 noch verlassen zu wollen, nachdem er keinen Profivertrag unterschreiben wollte.
Traurig wär's. Also ich fände es sehr, sehr schade, wenn wir so ein großes Talent verlieren würden. Meiner Meinung nach tut sich Soto damit selbst auch keinen wirklichen Gefallen. Ich finde, er könnte hier gut noch mindestens ein Jahr verbringen und schauen, dass er zu Einsätzen kommt. Er ist jetzt noch nicht in dem Alter, wo man den Anspruch haben muss, in der Bundesliga Stammspieler zu sein. Deshalb, ich glaube, er hätte hier in Hannover gute Perspektiven, sich zu entwickeln. Vielleicht war er etwas traurig darüber, dass er jetzt nach der Verpflichtung von Duxch, von Teuchert und eben von Henne Weidands starken Leistungen so ein bisschen der Stürmer Nummer 4 jetzt geworden ist. Ich persönlich würde mir auch eigentlich wünschen, dass ein Mirko Slomka ihn vielleicht auch ab und an nochmal in den Schlussminuten ins kalte Wasser wirft. Nichtsdestotrotz, glaube ich, tut sich Soto keinen Gefallen damit, jetzt uns zu verlassen.
Vielleicht spielt er aber auch deshalb einfach nicht so häufig, weil er keinen Profivertrag unterschreiben will. Und warum sollte man langsam so einen jungen Spieler aufbauen, wenn man nicht garantieren kann, dass man ja die Früchte, die man sieht, irgendwann auch ernt? Geht der Spruch so? Irgendwie so. Aber dass man selber davon auch profitiert am Ende. Und keine Ahnung, sowohl Chris Gloucester als auch Soto kommen mir da irgendwie schlecht beraten vor.
Das scheint mir persönlich auch ganz so. Und auch aus der Perspektive von Hannover 96 ist es natürlich schade. Da investierst du jahrelang in junge Spieler, baust sie auf und schaffst dann diesen allerletzten Schritt nicht, sie zu Profispielern zu machen. Es ist ja so, wenn ein Soto, ein Gloucester sich jetzt noch in ein, zwei Jahren etabliert hätte, dann wären die auf dem Transfermarkt so viel wert gewesen, wahrscheinlich wie ein Waldemar Anton mit Anfang 20, mit Spielerfahrung. Da bist du zurzeit locker bei Transfersummen von 8 bis 10 Millionen Euro. Sieht man ja an Waldemar Anton, der sogar einen Marktwert von 12 Millionen Euro hat, obwohl er sicherlich noch nicht der perfekte Innenverteidiger in Deutschland ist. Und deshalb ist es auch aus Vereinssicht oder aus Sicht der Vereinsverantwortlichen super schade, dass man diesen allerletzten Schritt, nachdem man die Spieler wirklich jahrelang geformt, entwickelt, nach oben gebracht hat, nicht geht. Nämlich wenn ein Soto, ein Gloucester in 2, 3 Jahren den Verein verlassen würden, dann würde man Millionen Transfererlöse einnehmen und sich damit aber auch gewissermaßen selbst für die gute Aufbauarbeit und die Investition, die man in diesen Spieler gemacht hat, dann selbst belohnen.
Und ja, und die man ins Nachwuchsleistungszentrum auch gemacht hat. Also dafür ist es ja da. Wobei man bei den beiden im Speziellen ja sagen muss, die waren auch nur, ich glaube, beide nur ein gutes Jahr bei uns, oder?
Gut, die beiden sind jetzt sicherlich nicht die Spieler, die wir bei einem Waldemar Anton seit einem Jahrzehnt hochgezogen haben. Genau, Chris Gloucester kam zum Beispiel von New Yorker Red Bulls. Und das ist sicherlich ein guter Punkt in dem Fall, dass man dieses Beispiel dann nicht perfekt vernehmen kann. Aber ganz allgemein glaube ich, dass man viel mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs mit in die Profimannschaft hochbringen muss und eben dort auch zu Einsätzen kommen lassen muss und sie dann, wenn man sie eben nicht weiter haben will, wirklich für gutes, teures Geld dann auch auf dem Transfermarkt weiter verkaufen könnte. Und diese grundsätzliche Strategie zu sagen, wir bauen Spieler wirklich bis zum Profistamm auf und freuen uns dann über die großen Transfererlöse, die diese Spieler dann bringen, diese grundsätzliche Strategie gibt es bei Hannover 96 noch nicht, beziehungsweise sie wird noch nicht verwirklicht. Und da sind andere Vereine tatsächlich schon deutlich weiter.
So, und während wir beide hier Woche für Woche Verstärkungen für das zentrale Mittelfeld fordern, könnte man sagen, wird Jan Schlaudraff langsam immer defensiver und redet nur noch von, wir werden uns in der letzten Woche des Transfersfensters nochmal genauer umschauen oder wir halten die Augen offen, aber so richtig konkret wird da nichts und das könnte daran liegen, dass Martin Kind ein Machtwort gesprochen hat. Martin Kind sagte über Transfers, das Wunschkonzert von Transferentscheidungen werden wir nicht machen. Das ist schwierig für die sportliche Leitung, die es gewohnt ist zu sagen, wir brauchen noch Spieler, wenn etwas nicht performt. Das wird nicht gehen. Und anscheinend wollen wir jetzt nur noch Spieler zum Nulltarif verpflichten. Und da kommen dann Namen wie Christian Trash zum Beispiel nochmal ins Spiel. Marc Stendera wird auch noch genannt. Aber es soll wohl Richtung Nulltarif gehen. Und hier, das soll ich auch noch sagen. Kind hat noch gesagt, im nächsten Jahr ist der Neuaufbau abgeschlossen, dann sind wir wieder vollumfänglich handlungsfähig. Und dann kann es auch eine Kapitalerhöhung geben. Aber irgendwie scheint er jetzt den Geldhahn zuzudrehen oder zumindest zu sagen, wir geben jetzt kein großes Geld mehr aus. Was ich für einen kapitalen Fehler halte, weil man hat jetzt eine gute Defensive, man hat eine starke Offensive, aber man hat halt nicht das Verbindungsstück. Und diese Defensive kann noch so gut sein und die Offensive noch so torgefährlich sein. Du brauchst diese Verbindungsspieler. Und da fehlt es gerade Hannover 96. Und wenn man jetzt diesen fatalen Fehler begeht, dort nicht nachzulegen und dieses Mittelfeld mit Bacalhauz und Pripp nicht wirklich, oh, ich will das vergessen, aber ich will das nicht noch auf eine ganze Saison lang jedes Spiel sehen. Die Paarung aus Bacalhauz und Pripp, das geht nicht. Wenn du wirklich auch nur halbwegs vorne dabei sein willst in der zweiten Bundesliga, dann brauchen wir noch diese Verbindungsspieler, diese zentralen Mittelfeldspieler, die uns mit Kreativität bereichern. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass nach dem Wallace-Verkauf für viel Geld nach Udine eigentlich noch mehr finanzielle Ressourcen vorhanden sein müssten.
Ja, da hast du dich ja gerade richtig in Rage geredet, aber auch zu Recht. Lass mich dazu drei Punkte sagen. Erstens, absolut, wir brauchen unbedingt noch einen Spieler fürs zentrale defensive Mittelfeld. Wir haben schon tolle Verpflichtungen jetzt gehabt, zuletzt mit Horn und mit Hansson, die beide, glaube ich, sehr gut in dieser Saison sich noch entwickeln werden. Aber das ist halt nicht so viel wert, wenn du niemanden in der Zentrale hast. Wir haben uns ja am Anfang des Podcasts auch lang und breit drüber unterhalten. Punkt 1. Punkt 2. Jemand wie Christian Tresch, der ja zurzeit zum Nulltarif zu haben ist, muss vielleicht gar nicht mal so schlecht sein. Wir haben ja letzte Woche gesehen, ein Caligiuri, was der da trotz seines Alters eben dank seiner Erfahrung hinten abräumen kann. Wie eklig der noch als Gegenspieler sein kann, haben wir wunderbar gesehen. Erfahrung kann wirklich auch im defensiven Mittelfeld durchaus etwas sein, womit man vielleicht auch ein, zwei Jahre zu viel auf dem Buckel kompensieren kann. Deshalb so würde ich jetzt gar nicht mal darüber so lachen, dass vielleicht jemand wie Christian Tresch im Gespräch ist. Aber drittens, was ich mir auch noch glauben kann oder vorstellen kann, natürlich weiß jeder Verein auf dem deutschen Profimarkt oder selbst im Ausland, dass wir jetzt diese 6 Millionen aus dem Wolles-Verkauf auf der hohen Kante liegen haben. Und ja, jeder haben Verein denn, haben, weiß, ja, ganz, wir, ganz wir kurz, haben die wir haben wir die sie liegen ja.
Oder mussten wir da irgendwas konsolidieren und ausgleichen?
Nein, auf keinen Fall. Wir, überleg mal, wir haben ja schon Bebu für 8,5 Millionen verkauft. Wir haben Niklas Füllkrug für 6,5 Millionen verkauft. Wir haben schon ohne den Wolles-Verkauf ein großes Transfer-Plus in diesem Sommer gemacht. Und diese 6 Millionen von Wolles sind definitiv über. Und ich kann es mir auch vorstellen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Es ist meine persönliche Vermutung. Ich habe keine Belege dafür. Aber wenn ich jetzt jemand wäre, der verhandeln müsste und vielleicht auch schon einen Spieler im Hinterkopf hätte, der Geld kostet, dann würde ich jetzt natürlich nicht in die Medien gehen und sagen, hey, übrigens, wir haben noch 6 Millionen. Schön, dass wir diese 6 Millionen ausgeben können. Deshalb wollen wir die jetzt auch nutzen und in die Hand nehmen. Sondern vielleicht wirklich eben sehr defensiv sagen, ja, wir würden nur einen Spieler nehmen, der noch für kleines Geld zu haben ist, um halt wirklich eine niedrige Ablösesumme sich zu erzocken, zu erpokern. Ich hoffe einfach mal ganz, ganz stark, dass das die Verhandlungsstrategie ist und dass nicht dahinter steht die Idee, jetzt wirklich komplett den Hahn zuzudrehen und gar keinen Spieler mehr fürs zentrale defensive Mittelfeld zu verpflichten, denn wir brauchen wirklich noch einen.
Ja, dein Wort in Fußballgottes Ohr, ne? Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Optimismus aufbringe, um mich dieser Einschätzung anzuschließen, aber ich hoffe es einfach mal. Ein Wort noch zu Christian Tresch, der wird 32 und hat im vergangenen Jahr einen Kreuzbandriss erlitten. Ich weiß nicht, ob der das unbedingt sein muss. Also, bei allem Respekt, und das war mal ein sehr guter Spieler auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass er uns jetzt noch allzu sehr weiterhelfen kann. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob er der Spielertyp ist, den wir noch brauchen. Ich habe schon die Aussage nicht verstanden, dass man einen defensiven Mittelfeldspieler haben möchte, der auch als Innenverteidiger spielen kann. Gut, das wäre jetzt so mein drittnächster Transfer gewesen, wenn ich irgendwie freie Entscheidungsgewalt hätte. Aber definitiv nicht mein absoluter Fokus. Gut, Dennis, dann haben wir noch so ein paar Kleinigkeiten zu besprechen. Erstmal in der vergangenen Folge hast du mich auf ein Quiz auf 96freunde.de angesprochen. Ich möchte an dieser Stelle stolz berichten, ich habe das Quiz mit 10 von 10 richtigen Antworten beendet.
Wow, herzlichen Glückwunsch dazu.
Ja.
Damit bist du ja beim Quizzen definitiv besser als beim Tippen. Ich glaube, in unserer internen Podcast-Tipp-Runde, ich verfolge das ja immer regelmäßig mit, Grüße an André gehen hier übrigens auch raus, der das genauso macht, liegst du, glaube ich, ganz weit hinten auf dem letzten Platz, noch weit hinter André, weit hinter Tim Block, weit hinter Henrik Zinn, weit hinter Stefan Hartung, weit hinter also Tobi Riemer. Die waren übrigens alle einmal zu Gast. Du bist bei jeder Podcast-Runde zu Gast und liegst trotzdem auf dem letzten Platz. Das muss man hier einfach mal so sagen. Aber schön, dass du im Quizzen besser bist als im Tippen. Freut mich.
Sorry, aber wenn ich gewusst hätte, dass es irgendwer ernst nimmt, ne, dann hätte ich vielleicht auch anders getippt. Jetzt ist eh alles verloren. Mein nächster Tipp ist 20 zu 19. So.
Für 96?
Auf jeden Fall. Und wir sollten vielleicht zum Ende auch nochmal ansprechen, dass einige unserer Hörer ich übrigens inklusive am Ende mit meiner Podcast-App Probleme hatten. Nämlich ist der Podcast immer kurz vor dem nächsten Werbebreak abgebrochen und das ist wohl auch schon 2 oder 3 Mal passiert. Nicht alle von euch sind davon betroffen. Wenn ihr diese Worte gerade hört, bedeutet das, dass ihr diese Folge erfolgreich anhören konntet, was uns natürlich sehr freuen würde. Wir sind dran. Also wir kümmern uns drum, wir stehen im Kontakt mit meinsportpodcast.de und wir haben erfahren, es gibt da ein Problem mit einem sogenannten AdSense-Server. Bitte fragt mich nicht, was das ist. Ich bin froh, dass ich mich nicht darum kümmern muss. Und wir hoffen, dass sämtliche Probleme bald schon wieder der Vergangenheit angehören.
Ja, sämtliche Probleme hoffentlich, inklusive deiner Tipp-Probleme. 2019 habe ich notiert. Gut, Tordifferenzen zählen wir ja auch. Besser als dein 15-0-Tipp letzte Woche. Ich sage jetzt mal ein ganz realistisches Ergebnis voraus, nämlich wie beim letzten Auswärtsspiel gegen den Hamburger SV, es war im Februar 2018, ein 1:1 Unentschieden.
Okay, also hört sich jetzt nicht unrealistisch an. Gut, ich glaube, ich werde jetzt nicht, ich sag jetzt einfach nicht, was ich für realistisch halte. Also ich kann mir halt vorstellen, dass das gegen den HSV ein deutlich besseres Spiel wieder wird. Kann mir dabei aber auch vorstellen, dass es dann eine unglückliche 1:2 Niederlage wird oder so. Das ist jetzt nicht mein offizieller Tipp, der bleibt bei 20:19, aber das denke ich.
Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall im Stadion, freue mich schon richtig auf das Nordduell, weil das in den letzten Jahren, egal ob es zu Hause stattfand oder eben beim Hamburger SV in Hamburg, spannende Spiele geboten hat. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an ein 5:1 war es gegen den Hamburger SV. Ich glaube, es war im Frühjahr 2013, als wir Hamburg wirklich rasiert haben in der eigenen Arena. Ich erinnere mich immer noch sehr gerne an das 2:1 Anfang 2014, als beide Mannschaften im Abstiegskampf steckten und Lars Stindl mit einer unglaublichen dynamischen Leistung alles für uns gegeben hat. Ich erinnere mich auch noch super gerne an das Spiel tatsächlich in der Saison, in der Abstiegssaison 2015-16, wo wir beim Hamburger SV gewonnen haben. Torschützen waren damals Kiyotake und Sané, war damals unter Trainer Michael Fronzek und selbst dort haben wir damals ein gutes Spiel in Hamburg gemacht und gewonnen. Deshalb bin ich sehr guter Dinge und denke, dass wir keine Niederlage von Hannover 96 sehen.
Also ich habe es miterlebt, aber kommt mir im Nachhinein doch etwas komisch vor, dass wir unter Michael Fronzek mal ein gutes Spiel gemacht haben.
Tatsächlich, das war eins von 2 Spielen. Das andere Spiel war das 4:0 damals gegen Ingolstadt, wo Uffe Beck richtig grandios aufgetrumpft hatte. Leider so mehr oder weniger sein einzig gutes Spiel für Hannover. Aber ja, tatsächlich gab es das.
Jo.
Insofern auf jeden Fall erstmal uns allen ein schönes Spiel gegen Hamburg. Ich freue mich auf ein positives Spiel ohne Pfiffe gegen Jatta und mit hoffentlich mindestens einem Punkt für 96. Wir werden darüber in der nächsten Woche wieder diskutieren, genauso wie über Christians phänomenalen Tipp, ob er dieses Mal den letzten Platz vielleicht aus der internen Tipptabelle verlassen wird.
Ich ändere meinen Tipp nochmal um.
Nein, hier wird jetzt geändert. Wir müssen mit unserem Podcast zu Ende kommen.
Ich habe einen viel geileren Tipp. Und wenn das auch nur ansatzweise so passiert, dann ändert sich so die eine oder andere Meinung nochmal. Ich sage, es wird ein 3:0 für den HSV. Alle Tore schießt Bakary Jatta.
Okay, ist ebenfalls notiert. Mal schauen, Gott, mit welchem Gott, Tipp Gott. Du näher liegst. Auf jeden Fall, liebe Zuhörer, hat mich gefreut, dass ihr auch wieder diese Woche dabei seid. Bis nächste Woche mit unserer Analyse vom Spiel HSV gegen HSV.
Bis dann, ciao.
96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge Kampf der Reality-Stars. Heute 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.